Der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe, und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht.
Ein Sinnbild für die Philosophie Friedrich Nietzsches, das Gedicht von Rainer Maria Rilke über den Panther in einem Käfig. Nur ist es bei Nietzsche kein Panther, dessen Kraft hinter Gitterstäben gefangen ist, sondern das Tier-Mensch, wie Nietzsche den Menschen gern zu nennen pflegt. Und der Käfig besteht nicht aus einer Reihe metallischer Gefängnisstäbe, sondern aus den Moralvorstellungen des christlichen Abendlandes. So schreibt Nietzsche seinen Antichristen, so schreibt er zur Genealogie der Moral und so schreibt er jenseits von Gut und Böse. Und sein Ton ist dabei nicht sehr zimperlich.
Das Christentum war bisher die verhängnisvollste Art von Selbstüberhebung. Menschen nicht hoch und hart genug, um am Menschen als Künstler gestalten zu dürfen. Menschen nicht vornehm genug, um die abgründlich verschiedene Rangordnung und Rangkluft zwischen Mensch und Mensch zu sehen. Solche Menschen haben mit ihrem Gleich vor Gott bisher über dem Schicksal Europas gewaltet, bis endlich eine verkleinerte, fast lächerliche Art, ein Herdentier, etwas Gutwilliges, Kränkliches und Mittelmäßiges herangezüchtet ist. Der heutige Europäer.
Mit dem Mittelmaß hat sich Nietzsche nie zufrieden gegeben, zumindest nicht in Gedanken. Friedrich Nietzsche kommt 1844 zur Welt. Schon als Kind glänzt er in vielen Bereichen, vor allem im deutschen Aufsatz und in Musik. Nach seinem Studium der Philologie und Theologie wird er Professor für klassische Philologie in Basel. Und das noch bevor er seine Doktorarbeit abgeschlossen hat. Er zweifelt daran, ob er je ein rechter Philologe werden wird. Sein erstes großes Werk, Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik, wird in der Fachwelt von vielen nicht beachtet und die wenigen, die es lesen, widersprechen ihm umso heftiger. Nietzsche ist mehr und mehr geplagt durch heftige Augen- und Kopfschmerzen und muss schließlich nach 10 Jahren an der Universität sein Amt niederlegen. Richtig genesen von seiner Krankheit wird er bis an sein Lebensende nicht mehr. Von der Krankheit unberührt allerdings bleibt Nietzsches philosophisches Selbstbewusstsein.
Es ist nicht unmöglich, dass ich der erste Philosoph des Zeitalters bin. Ja, vielleicht noch ein wenig mehr. Irgendetwas Entscheidendes und Verhängnisvolles, das zwischen 2 Jahrtausenden steht.
Trotz der widrigen Lebensumstände schreibt er in ungeheurem Tempo seine Werke, die ihn später berühmt machen sollten. Zu seinen Lebzeiten aber bekommt Nietzsche kaum Resonanz. Die Philosophie bringt er sich selbst bei und bleibt sein ganzes Leben lang ein Außenseiter der akademischen Philosophie. Seine Schriften sind keine akademischen Abhandlungen, sondern stilistisch brillante und gewaltige Werke deutscher Sprache. Als auch eines seiner heute berühmtesten Werke, nämlich »Also sprach Zarathustra« ohne Echo verhallt, schreibt er resigniert:
»Nach einem solchen Anrufe aus der innersten Seele keinen Laut von Antwort zu hören, das ist ein furchtbares Erlebnis. Es hat mich aus allen Banden mit lebendigen Menschen herausgehoben.«
Mit 45 Jahren bricht Nietzsche 1889 in Turin endgültig zusammen. Schluchzend umarmt er ein Pferd, das zuvor vom Kutscher geschlagen wurde. Er redet fortan nur noch unzusammenhängend und wirr, wahrscheinlich aufgrund einer Paralyse, einer Hirnerweichung. 11 Jahre lang lebt er noch in diesem Zustand im Hause seiner Mutter und Schwester, bis er im Jahre 1900 stirbt. Der Philosoph Wolfgang Jordan hat sich lange Jahre in einer Doktorarbeit mit Nietzsche beschäftigt. Er meint, dass man seine Lebensumstände mitdenken muss, wenn man seine Bücher liest.
Wichtig ist, dass diese Krankheit, die er selber ja immer leben musste, als relativierendes Moment hinzugezogen werden sollte, wenn man seine Schriften liest oder wenn man versucht ist, das wörtlich zu nehmen, dann muss man immer auch fragen, wer hat denn das gesagt? Und das war jemand, der extrem kurzsichtig war, immer unter Übelkeit gelitten hat. Und dann kann man selber mit dem Instrument Nietzsches ihn analysieren und psychologisch herangehen und sagen, na, da hat sich eben ein Schwacher auch selber schriftlich Trost verschafft.
Für Nietzsche ist alle Philosophie durch ihre Zeit bedingt. Ja, mehr noch, es gibt außerhalb des Individuums mit seinen Schwächen, seinen Stärken und seiner subjektiven Befindlichkeit keine Perspektive. Folglich lehnt er die Suche nach der Wahrheit als ein Ding der Unmöglichkeit ab. Zumindest in der Form, wie sie die Philosophie vor ihm noch glaubte finden zu können. Demgegenüber macht er den Begriff des Lebens stark, erklärt der Philosoph Friedrich Schmidt von der Universität in Frankfurt.
Also die Philosophie ist diejenige Disziplin, die nach der Wahrheit strebt. Die Wahrheit ist etwas, was gewissermaßen abgelöst von den alltäglichen Einsichten, Erfahrungen dasteht. Das leuchtet ihm überhaupt nicht ein. Er ist der Meinung, dass wenn die Philosophie das Streben nach Wahrheit sein soll, dass es dann darauf ankommt, Wahrheiten zu entdecken, die dem Leben dienen und dass so die Geschichte in Wahrheit auch verlaufen ist.
Vor allem das Christentum mit seinem Jenseitsglauben und seinem Anspruch ewiger moralischer Wahrheiten kritisiert Nietzsche sehr heftig, zumal es seiner Meinung nach eine Sklavenmoral predige. Sie sei von schwachen Menschen erfunden worden, um das Starke, Lebendige und Gesunde in anderen Menschen zu unterdrücken und zu zähmen. Der Frankfurter Philosoph Wolfgang Jordan vermutet, dass Nietzsche die Religion auch deswegen so sehr kritisiert, weil ihre sittliche Bindungskraft ohnehin in seiner Zeit verloren gegangen sei.
Das ist dann im Grunde seine Religionskritik. Die ganze Religionskritik, die eng verbunden ist auch mit seiner Moralkritik. Also, dass er im Grunde sagt und schreibt, Gott ist tot, was natürlich kein theologischer Lehrsatz ist, kein atheistischer Lehrsatz, sondern im Grunde eine Diagnose, dass niemand mehr an Gott glaubt. Also dass eigentlich so eine allgemeine Verbindlichkeit verloren gegangen ist. Dass das, was mal die Sitte gewesen ist, Sittlichkeit im Abendland, das ist mehr oder weniger verloren gegangen.
Da es noch keine neuen Werte gibt, sieht Nietzsche sich in einer orientierungslosen, einer nihilistischen Zeit.
Was ich erzähle, ist die Geschichte der nächsten zwei Jahrhunderte. Ich beschreibe, was kommt, was nicht mehr anders kommen kann, die Heraufkunft des Nihilismus.
Nachdem Gott tot ist und die absoluten Werte der Moral mit ihm begraben wurden, klafft an deren Stelle die gähnende Leere des Nichts. Die Furcht davor, sich zu besinnen, ist die Furcht davor, im Denken ohne oberste Begriffe und Werte auskommen zu müssen. Nietzsche sieht sich als ersten Denker, der sich dieser Aufgabe stellt. Konnte die Aufklärung im Jahrhundert zuvor noch auf eine unparteiische und autonome Vernunft setzen und von diesem festen Kern aus ihre Ideen entwickeln, setzt er tiefer an und fragt nach der Vernunft selbst. Und er findet für sich heraus, dass die Vernunft selbst historisch bedingt ist und mit ihr auch alle Wahrheiten, die man vorher als überzeitlich geltend gedacht hatte. Von hier aus wird für Nietzsche nun auch der Blick frei auf den menschlichen, allzu menschlichen Ursprung noch der heiligsten Moralvorstellung. Der Frankfurter Philosoph Friedrich Schmidt erzählt einen solchen Gedankengang Nietzsches.
Man kann den Menschen nur zähmen, also man kann ihm nur Moral beibringen. Ja? Man kann ihm nur ein Gewissen machen, wenn man ihm fürchterlich wehtut. Warum? Für die Entstehung des Gewissens ist aus der Sicht Nietzsches die Fähigkeit der Erinnerung die Voraussetzung. Man muss nämlich, wenn man sich Rechenschaft über das, was man getan hat, ablegen soll, dann muss man ja ein Gedächtnis entwickelt haben. Man muss also in der Lage sein, etwas, was schon zurückliegt, noch einmal zum Gegenstand der Betrachtung zu machen. Das gelingt wiederum nur durch Schmerzen. Also fragt sich Nietzsche, wie macht man diesem Tier, das nur dem Augenblick lebt, wie macht man dem ein Gedächtnis, indem man ihm wehtut? Das ist für ihn am Boden, am Grunde aller Strafen. Daraus schließt er dann auch, dass diese Freude am Strafen, diese Lust an Grausamkeit und am Zufügen von Schmerzen, dass die aufs Engste damit zusammenhängt, weil die Menschen insgeheim wissen, dass sie sich nur das merken, was ihnen mal wehgetan hat.
Nietzsche spricht davon, dass auf dem Grunde aller guten Dinge sehr viel Blut und Grauen liegen. Und nach diesen Gründen taucht er, um an den Ursprung unserer moralischen Vorurteile, wie er sie nennt, zu gelangen. Hinter moralischen Begriffen wie gut und schlecht beispielsweise vermutet er einen historischen Ursprung, der sehr wenig mit dem zu tun hat, was wir heute unter gut und schlecht verstehen. Friedrich Schmidt erklärt Nietzsches Herangehen an solche Worte so.
Er versucht, die Begriffe, die für uns hochgradig moralisch aufgeladen sind, wie eben gut und böse, bestimmten, man kann ruhig sagen, Schichten, Gruppierungen, sagen wir mal ganz neutral, die sich in der Geschichte herausgebildet haben, zuzuordnen. Also das Gute ist identifiziert mit dem Hohen, mit dem Erhabenen, mit dem Aristokratischen, mit dem Elitären, während schlecht und schlicht, ja, das liegt ja schon nahe, eigentlich das ist, was am Boden ist, was sich nicht erheben kann, das Niedere.
Neben diesem Blick aufs Historische hat er einen scharfen Blick für psychologische Mechanismen. Denn der Mensch, der die Moral lernt, muss lernen, seine natürlichen Triebe zu unterdrücken. Er muss seine Instinkte zugunsten der Vernunft unterdrücken. Daraus entsteht ein Ressentiment. Friedrich Schmidt erklärt das Ressentiment.
Es ist vorhanden, aber es darf sich eigentlich nicht äußern. Weil diejenigen, die aus diesem Ressentiment heraus denken oder agieren, insgeheim wissen, dass sie sich selbst diese Gewalt, die zur Versagung des Glücks und zum Leiden führt, antun. Dass sie sich sozusagen selbst damit abfinden, dem Glück oder dem glücklichen Leben zu entsagen. Und das macht es auch so schwer, diese Einstellung zu überwinden, weil sie auf der einen Seite außerordentlich penetrant ist, außerordentlich stark ist, auf der anderen Seite aber einer ständigen Verdrängung unterliegt, sodass sie sehr, sehr schwer greifbar ist.
Sigmund Freud war wahrscheinlich einer der ersten, der Nietzsches Schriften wahrgenommen hat. Er sagt sogar, dass er diese lange gemieden habe, weil sich dessen Ahnungen und Einsichten oft in der erstaunlichsten Weise mit den mühsamen Ergebnissen der Psychoanalyse decken. Anstelle der Versagung und Unterdrückung fordert Nietzsche eine Moral, in der die Bejahung des Lebens und des Glücks im Zentrum steht. Es ist dies der Übermensch, der von der Sittlichkeit der Sitte wieder losgekommene Mensch, wie Nietzsche schreibt. Der Frankfurter Philosoph Wolfgang Jordan versteht den Begriff so.
Der Übermensch ist einfach nur kein Mensch mehr. Und Mensch ist bei Nietzsche halt eben ein Schimpfwort geworden. Deshalb auch der Titel Menschlich allzu menschlich. Das sind halt eben diese Kleinlichkeiten, die man immer beobachten kann. Wir würden vielleicht heute sagen Mobbing oder so etwas. Das sind diese ganz starken psychologischen Momente, die sich im Zwischenmenschlichen immer abspielen. Und der Übermensch wäre eben jemand, der das durchschaut hat bei sich selbst und auch bei anderen und sich dadurch dann davon freigemacht hat, der nicht mehr nur auf Rache oder auf Ausgleich sinnt, sondern halt eben mal leichtfertig über einen Fehler hinweggehen kann, der großzügig geworden ist in jeder Hinsicht. Das wäre halt eben ein Übermensch.
Doch Nietzsches Theorie des Übermenschen hat in einer anderen Richtung eine fatale Wirkung gehabt. Es ist vor allem diese Theorie, die die Nationalsozialisten in Deutschland 33 Jahre nach seinem Tod ganz in ihrem Sinne verstehen konnten. Der Übermensch wurde interpretiert als ein Exemplar der arischen Herrenrasse. Aus dieser geschichtlichen Wirkung Nietzsches könne man aber auch etwas lernen, meint der Philosoph Wolfgang Jordan.
Seit Nietzsche wird auch ein Autor an den möglichen Missverständnissen seines Werks gemessen. Seit Nietzsche wissen wir, so etwas lax Dahingesagtes kann manchmal bösere Folgen haben als etwas, was man bewusst bösartig formuliert. Also das ist bei ihm wirklich, sagen wir mal, ein Kriterium geworden.
Nietzsche ist der Philosoph, der von sich behauptet, dass er mit dem Hammer philosophiert. Und es sind seine mitunter auch gewalttätigen Phrasen und die Verherrlichung von allem Starken und Instinktiven, was die Nationalsozialisten in ihre Ideologie problemlos einbauen konnten. Doch ging es ihm nicht darum, nationalistischen Strömungen vorzuarbeiten. Im Gegenteil. Er bezeichnet den aufkeimenden Nationalismus als eine sehr unangenehm stinkende Blume, die auf dem Boden des Ressentiments wächst. Was auf jeden Fall von Nietzsche bleibt, ist sein unbedingter Wille zum Denken, der auch vor unliebsamen Einsichten nicht zurückschreckt.
Man könnte vielleicht sagen, dass er grundsätzlich diese abgründlichsten Gedanken formuliert. Das heißt immer, die sind gründlich und zugleich aber auch abgründlich. gründig. Also es sind immer Gedanken und Einsichten, die sehr tief eben blicken lassen, wie der Name schon sagt, und eine absolute Ehrlichkeit von sich verlangen und fordern. Das ist halt eben der Philosoph, der keinen Halt macht vor irgendwelchen Befindlichkeiten, vor irgendwelchen Sensibilitäten, sondern der deutlich das ausspricht, was der Fall ist. Und das würde ich Nietzsche immer hoch anrechnen.